you think of yourself primarily as a singer or as a poet?
Well, I think of myself more as a song and dance man, you know.
Bei dieser Pressekonferenz im Dezember 1965 wurde Bob Dylan gefragt, ob er sich selbst mehr als Sänger oder als Poet verstehe. Seine Antwort, er sehe sich selbst als Song and Dance Man, was man mit Unterhaltungskünstler, Troubadour oder fahrender Sänger übersetzen könnte. Wie man hörte, erntete er dafür schallendes Gelächter. Ist Bob Dylan poetischer Singer-Songwriter oder singender Literat? Hat er den Literaturnobelpreis verdient? So lautete die Fragestellung im letzten Kramladen. Der heutige zweite Teil bejaht diese Frage natürlich und will begründen, dass Dylan sowohl poetischer Singer-Songwriter als auch singender Literat ist. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit dem Dylan-Kenner und früheren Dylan-Interpreten und Übersetzer Michael de la Fontaine, der auch in diesem zweiten Teil des Dylan-Specials aus Anlass der Literaturnobelpreisverleihung einiges zu sagen haben wird. Bob Dylan ist nicht nur ein literarischer Songautor, er ist auch Maler und bildender Künstler. Er malt Aquarelle und gestaltet Skulpturen aus Metallschrott. Vor allem schweißt er verschnörkelte Eisentore aus Altmetall. Anlässlich einer Ausstellung der von ihm geschaffenen Tor-Skulpturen in London 2013 sagte er, Zitat, Tore gefallen mir wegen des negativen Raums, den sie gewähren lassen. Sie können geschlossen sein, aber gleichzeitig erlauben sie den Jahreszeiten und Brisen einzutreten und zu fließen. Sie können dich ausschließen oder einschließen. In gewisser Weise macht das aber keinen Unterschied. Zitat Ende. Dies bedenkend hört man seinen folgenden Song Trying to Get to Heaven von 1997 mit ganz anderen Ohren, denn im Refrain singt er I've been walking to the middle of nowhere, trying to get to heaven before they close the door.
The air is getting hotter. There's a rumbling in the sky. I've been wading through the high muddy water with the heat rising in my eyes. Every day your memory grows dimmer. It doesn't haunt me like it did before. I've been walking through the middle of nowhere, trying to get to heaven before they close the door. When I was in Missouri, they would not let me be. Lonesome Valley, trying to get to him before they close the door.
Vom Versuch, noch in den Himmel zu kommen, bevor das Tor geschlossen wird. Davon handelt dieser Song aus dem hochgelobten Dylan-Album Time Out of Mind von 1997. In den Himmel der Hochkultur zu kommen, in den Olymp der Literatur aufzusteigen, das scheint ihn weniger zu interessieren. Das Tor zur Verleihung des Literaturnobelpreises hat er zwar nicht zugeschlagen, aber hindurchgegangen. Durch die Tür zur Zeremonie in Stockholm ist er nicht, wie wir wissen. Seine kurze Dankesrede ließ er von der US-amerikanischen Botschafterin verlesen und statt seiner trat Patti Smith auf und sang bei der feierlichen Nobelpreisverleihung den klassischen Dylan-Song A Hard Rain's Gonna Fall, begleitet von einem Akustikgitarristen und einem dezent im Hintergrund sich haltenden Orchester. Mitten im Song kam Patti Smith ins Stocken, ihre Stimme versagte, sie musste unterbrechen und neu ansetzen und entschuldigte sich dafür beim Publikum und beim Dirigenten mit den Worten, sie sei so nervös.
What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn babe with wild jewels all around it. Solar highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. I saw the babe that was just bleeding. I saw the babe that... I'm sorry. Earth. Saw 10th. I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous.
Det där har vi inte sagt mycket. Det var nytt.
Saw the newborn babe with wild wolves all around it. Saw the highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. Saw the room full of men whose hammers were bleeding. I saw the white ladder all covered with water. Saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and shot swords in the hands of young children. And it's a heart rings gonna fall.
Wann ist ein Fehler ein Fehler, fragte man sich in den sozialen Medien, wo über das Missgeschick von Patti Smith diskutiert wurde. Irgendwie war ihr Aussetzer passend. Der Pop-Theoretiker Thomas Hecken sagte, Zitat, letztlich sei die Szene symbolisch schwer aufgeladen gewesen. Über dem Auditorium habe die Frage geschwebt, ob der Fehler etwas mit dem Fehlen von Bob Dylan zu tun habe. Eine perfekte Inszenierung sei gescheitert und habe dadurch noch perfekter gewirkt. Zitat Ende. Die Songauswahl war absolut stimmig. Dylans früher poetischer, metaphernreicher Protestsong A Hard Rain's a Gonna Fall aus dem Album The Freewheelin' Bob Dylan, seinem ersten Meisterwerk von 1963, veranschaulichte überdeutlich hörbar die literarische Qualität schon der frühen Dylan-Songs. Hier nur ein paar Textzeilen aus den Strophen des Songs herausgegriffen in deutscher Übersetzung. Ich komme aus dem Nebel von 12 hohen Bergen. Ich stolperte über 6 bucklige Highways. Ich ging mitten durch 7 traurige Wälder. Ich sah ein neugeborenes Baby umgeben von Wölfen, einen Zweig, von dem kohlschwarze Bluttropfen fielen. Ich sah 10,000 Redner mit gebrochenen Zungen, sah Gewehre und Schwerter in den Händen von Kindern. Ich hörte das Grollen des Donners als Warnung, hörte 10,000 flüstern, die niemand beachtete, hörte einen verhungern und die anderen lachten. Hörte das Lied eines Dichters, der starb in der Gosse. Ich gehe wieder zurück, ehe der Regen herunterkommt, zurück in die Tiefen der dunkelsten Wälder, wo die Menschen sich drängen mit nichts in den Händen, an Seen und Flüssen, die alle vergiftet sind, wo das Haus in der Schlucht ein dumpfes Gefängnis ist, wo der Henker niemals sein wahres Gesicht zeigt, wo der Hunger wütet und die Seelen vergessen sind, wo keiner was zählt, wo schwarz die einzige Farbe ist. Und ich sage es und denke es und spreche und atme es und sende es vom Berg, damit alle es sehen. Dann stehe ich auf dem Meer, bis ich anfange zu sinken. Und es wird schwer, es wird schwer, es wird schwer. Ein schwerer Regen wird niedergehen.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been? My darling young one, I've stumbled on the side of 12 misty mountains.
What did you hear, my blue-eyed son? Oh, what did you hear, my darling young one? Heard the sound of a thunder that roared out a warning. Heard the roar. Drummers whose hands you're gonna fall.
My darling young one, I met a young child beside a dead pony. It's a heart,
it's a heart,
and it's a heart.
Biblisches, apokalyptisches und aktuell politisches aus der damaligen Zeit der Kuba-Krise mit der Gefahr eines drohenden Atomkriegs zwischen den Großmächten, das alles vermischte sich in diesem sprachmächtigen Song, der häufig interpretiert und gecovert wurde. Hier war gerade eine Montage zu hören aus Bearbeitungen von Edie Brickell, Joan Baez, Grateful Dead, The Staple Singers und Brian Ferry. Auch in Deutschland wurden Dylan-Songs interpretiert. Die ersten, die in Deutschland Dylan-Songs ins Deutsche übersetzten und auf Platten veröffentlichten, waren 1965-66 die beiden Frankfurter Liedersänger und Songschreiber Christopher und Michael. Frage an Michael de la Fontaine: Wie schwierig war das damals, die komplexen Dylan-Texte ins Deutsche zu übertragen und auf Deutsch singbar zu machen?
Ich kann mich noch erinnern, und das ist typisch für unsere Übertragung, die wir zwei 20-jährigen Jungs machten. By the times they are changing. You writers and critics, heißt es dort. Und das ist im Englischen, im Amerikanischen etwas ganz Normales, dass man das immer mit diesen zwei Begriffen fasst, die literarische Welt. Und im Deutschen, ich hatte ihr Dichter und Denker. Mhm. Das heißt, das war meine Meinung. Ich war eher der Poet, der Christopher der Journalist, der also kritisch anmerkte, das klingt kitschig oder scheiße. Und dieses ihr Dichter und Denker ist ja in Deutschen ein fester Begriff, der ja auch durch das Dritte Reich ging. Das zeigt eben, dass man Bob Dylan, er war nie vulgär in seinen Texten. Er war zwar sehr viel Straßensprache oder regionale Sprache, aber er war nie vulgär. Er hatte, was man im Deutschen nennt, einen etwas gehobenen Ton. Und das konnte ich mit ihr Dichter und Denker, konnte ich dem entsprechen.
Ihr Dichter und Denker, wo immer ihr seid, seht zu, dass ihr jetzt auch nichts Falsches mehr schreibt und gebt nur gut Acht, sonst versäumt ihr die Zeit. Euer Leben ist zu kurz, um zu schweigen. So ergreift schnell die Feder, ihr bleibt nicht allein, denn die Zeit wird bald ganz anders sein.
Hättest du noch ein anderes konkretes Beispiel, wie eine schwierige Dylan-Zeile auch erstmal zu verstehen war, seine Metaphern zu verstehen waren, wie ihr das textlich dann ausgearbeitet habt? Fällt dir noch etwas ein?
Naja, du, dieses Don't Think Twice, Ain't No Use, das ist natürlich also richtig dialektal umgangssprachlich in den USA. Das haben wir im Deutschen übersetzt, denn es ist so ohne Sinn. Mhm. Das heißt, man musste eben wirklich sehen, hatte man im Deutschen Entsprechung. Und das Problem war ja, Deutschland hatte ja eine völlig regionalisierte Dialektsprache, aber nicht den eigentlichen umgangssprachlichen Slang wie in den USA. Übrigens, wir dürfen nicht vergessen, der frühe Dylan wurde schon ganz früh in der DDR rezipiert und es bildeten sich in den Kirchengemeinden heimliche Dylan-Fans. Mhm. Aber Dort hat man auch nicht übersetzt, denn man war Sachse und sprach Sächsisch oder man war Mecklenburger und sprach dann MacPom und weiß Gott etwas alles.
Hm. Ihr habt also viele Dylan-Songs interpretiert, zwei davon auch selbst ins Deutsche übertragen, die dann öffentlich aufgeführt oder auf Platte veröffentlicht wurden. Welche eurer beiden Dylan-Interpretationen in deutscher Sprache gefällt dir heute noch und warum?
Ich finde beide in Ordnung. Ich finde sie sehr sauber. Und wenn ich dran denke, dass das also ein 20- und ein 21-Jähriger schafften, diese Übersetzung, muss ich sagen, Hut ab. Mhm. Also das ist sehr verwunderlich, sehr früh reif.
Es ist so, ohne Sinn ist jetzt zu fragen, warum du nun alleine bist. Es ist so, ohne Sinn ist jetzt zu fragen, warum du mich niemals mehr siehst. Wenn der Hahn früh kräht im ersten Morgenlicht, dann wachst du auf voll Angst und siehst mich nicht. Ich bin schon fort, bevor die Dämmerung bricht. Denk nicht dran, es ist vorbei.
Bob Dylans Song Don't Think Twice, It's Alright erschien 1963 und wurde vom Frankfurter Liedersänger und Folkduo Christopher und Michael 1965 ins Deutsche übertragen. Ihre gerade gehörte deutschsprachige Neufassung nannten die beiden Denk nicht dran. In ihrer Entwicklung als Liederschreiber haben die beiden erheblich von Bob Dylan gelernt, wie die ganze damals sich entfaltende deutsche Liedermacherszene. Mein Gesprächspartner Michael de Lafontaine hat nach seinem Soziologiestudium als Stipendiat in den USA über Dylan geforscht und hat auch später seine Entwicklung weiter verfolgt. Wie ist deiner Meinung nach die Entwicklung des Songschreibers, des Texters Dylan verlaufen, ganz speziell eben was seine textlichen Ausführungen angeht? War das ein kontinuierlicher Prozess der Verfeinerung? War da eine literarische Weiterentwicklung des Texters Dylan für dich erkennbar?
Also Bob Dylan, dieser kleine 1,60 Meter dünne Mann, der heute noch genauso mit dürren Ärmchen und dürren Beinchen rumläuft wie damals, als er 1961 nach New York kam, dieser junge und alt gewordene Mann hat sich gnadenlos gefordert und überfordert in seinem ganzen Leben. Er hat sich, darf man sagen, immer wieder neu erfunden. Und die Art, das ist ja bekannt, dass er seine Songs schrieb, meistens über Nacht, während andere Leute zu Bett gingen, saß er da und hat eben einfach geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und am Morgen lag er dann irgendwie auf dem Sofa quer oder auf dem Sessel quer und es lag wieder ein ganzes Bündel von neuen Songs da. Und ich habe schon eigentlich vor Jahrzehnten gesagt, Bob Dylan erfand sich immer wieder neu. Es war eigentlich dieses sich neu erfinden erklärt eben auch vielfach, was eben Fans so kritisieren, dass bei keinem Konzert man mal die Songs genauso hört, wie sie auf der Schallplatte sind. Darüber werden wir vielleicht noch später reden. Nein, zu Bob Dylan gehört es von Anfang an, von seiner ersten Schallplatte an und von seinen Auftritten her, kein Konzert klang wie das andere, kein Album war wie das vorhergehende.
Aber wenn du sagst, er hat sich immer wieder neu erfunden, heißt das auch, dass er seine eigene literarische Produktion immer weiter getrieben hat, auch neu erfunden und weiter verfeinert hat? Kann man das sagen oder auch? Oder
ja, ich habe ja das angedeutet bei meiner Reise durch die USA, die berühmten vier Folkloren, ja, also so ungefähr The Poor White, das haben wir jetzt mit dieser Trump-Regierung, haben wir ja, The Poor White of the North, The Poor White of the Midwest und dann kam eben der schwarze Anteil und dann kam eben The Urban Tradition. Dann kam, also der Bob Dylan hat eben einfach musikalisch sich eben aus allen Töpfen immer bedient Und nochmal zu sagen, er war immer umgeben von Literaten.
Ja.
Und Leute haben Bücher geschrieben, wie Michael Gray zum Beispiel, Song and Dance Man, hat also wirklich nachgewiesen, er muss also dieses Buch gelesen haben oder jenes Buch gelesen haben. Bob Dylan war immer respektlos, aber immer beeinflussbar, immer begeisterungsfähig. Aber er wollte nie sich festlegen lassen auf diese oder jene Schublade.
Dass er Erwartungen nicht erfüllen, die üblichen Regeln nicht einhalten und sich niemals eindeutig festlegen lassen wollte, bewies er auch 2007, als er mit dem DJ und Remix-Produzenten Mark Ronson zusammenarbeitete und eine Dance-Remix-Version seines damals 41 Jahre alten Songs Most Likely You Go Your Way veröffentlichte. Wie sehr er schon immer auf seine Eigenheit bestanden hat, formuliert der Refrain unmissverständlich: Du gehst deinen Weg und ich geh meinen.
Could be wrong. You say you told me that you wanna hold me, but you know you're not that strong. I just can't do what I've done before. I just can't beg you anymore. I'm gonna let you pass.
Bob Dylan scheut sich nicht im geringsten, eine seiner gültigen Songaufnahmen von einem DJ und Remixer clubgerecht mit Drumbeats bearbeiten zu lassen. Der Originalsong stammt aus Dylans Meisterwerk, dem ersten Doppelalbum der Popgeschichte Blonde on Blonde von 1966. Und da hörte man wieder die typische zerdehnte Singweise von Bob Dylan: When you go your way, I go mine. Seine ganz typische Singweise ist einzigartig und unverwechselbar, nicht jedem gefällt sie, gibt es aber auch erkennbare Charakteristika in der Art und Weise, wie Dylan schreibt und wie er sich von anderen Songautoren dadurch eindeutig unterscheidet.
Also erstmal die reine Quantität, während also andere Leute eben wie auch Leonard Cohen eben teilweise sehr, sehr lange gebastelt haben, bis sie also einen Song fertig hatten oder ein Anthem fertig hatten. Bob Dylan war der Schnellschreiber. Ich meine, wir haben ja mal darüber geredet. Vielleicht ist die aktuelle Produktion jetzt bei 1000 Songs angekommen. Das ist ja richtig gigantisch. Und ich würde sagen, was er auf den Alben hat, ist sicher schon bei 600-700.
Ja.
Dann kommen die Bootleg-Sachen da und so weiter. Also das ist enorm. Das heißt, Bob Dylan hat Dinge gemacht und ja später auch dann teilweise vergessen. So wie die Joan Baez mir einmal erzählte, dass er in so einer Nachtsession hat einen Song gemacht und dann, als er aufwachte, hat sie ihn konfrontiert mit seinem eigenen Text und er hat ihn nicht erkannt. Das heißt, sie hat einfach eine Melodie dazu gemacht, hat aber seinen eigenen Text, er hat es nicht erkannt. Das ist ja nicht schlecht, woher hast du das? Da sagte sie, das habe ich von dir.
Bob Dylan hat, du hast es schon erwähnt, in Konzerten seine Songs im Laufe der Zeit immer wieder verändert.
Richtig.
Und vor allem musikalisch, stilistisch umgedeutet, neu interpretiert,
ja,
sodass dann mancher Konzertbesucher den Originalsong kaum wiedererkennen konnte.
Richtig.
Textliche Veränderungen blieben aber eher minimal. Die Frage, kann Dylan die Aussage seiner Texte erneuern, auffrischen, neu deuten oder aktualisieren, wenn er im Konzert seine Musik zum Teil ja völlig neu arrangiert und den Text damit in einer anderen Gestalt präsentiert?
Also, stick to the original. Also bei Bob Dylan ist typisch, das ist richtig, dass er, ja, jetzt kommt aber doch eine Anmerkung von mir. Also wir kennen von Tonaufnahmen, Studioaufnahmen, kennen wir dann einen Song, eine Ballade mit vielleicht 6 Strophen. Ja, aber dann auf der Bühne in einem Konzert, ob in China oder in Jena, hat plötzlich dieser Song 12 Strophen. Das heißt also, diese Weigerung von Bob Dylan, sich zu wiederholen, zeigte sich auch in den Studio-Sessions. Das heißt, er kam hin, hat eine Sache gemacht und dann auch teilweise richtig beendet, obwohl er doppelt so lang hätte singen können. Aber in seinen Konzerten und Touring und mit der Endless Tour, Never Ending Tour, hat er eben die Leute immer wieder überrascht. Die haben die Songs nicht erkannt, weil er anders performte, sondern die haben die nicht erkannt, weil er plötzich völlig andere Strophen gesungen hatte. Ja. Also das ist etwas, muss ich sagen, weil ich ja über 30 Jahre im Ausland gearbeitet habe, das habe ich nicht miterlebt. Aber von Leuten, die also die Konzerte bis in die letzten Jahre auch in Deutschland miterlebt haben oder in Prag oder in China oder in Seoul, die sagen, er überrascht, dass er dauernd sein Schatzkistchen neu aufmacht und Texte präsentiert bei bekannten Songs, die man nicht kannte.
Aus dem Jahre 1976 ist dies eine Live-Version des ursprünglich als ruhige Liebesballade angelegten Songs Lay, Lady, Lay. Diese Live-Fassung unterscheidet sich vom Original aus dem Album Nashville Skyline von 1969 erheblich. Sie erhielt nicht nur ein neues Chorarrangement und wurde deutlich rockbetont gespielt, sondern enthält auch völlig neue Textpassagen. Niemand hat das Singer-Songwriter-Idiom so geprägt wie der stets wandlungsfähige Bob Dylan. Er hat vorgemacht, worauf es ankommt, nicht museal bewahrend zu verharren, sondern immer frei für neue Sichtweisen zu bleiben, aber dennoch stets die Essenz des Songs herauszuarbeiten, wenn auch in unterschiedlicher Interpretation, doch immer die Songgeschichte als Textmusikeinheit zu erzählen, persönlich gefärbte Schilderungen, eigene Erfahrungen mit abstrakteren Darstellungen, die vom Privaten abstrahieren, zu verbinden, die Texte buchstäblich ernst zu nehmen, sie in einer poetischen, von Metaphern und Allegorien ausgeschmückten Sprache zu formulieren, mit literarischen Bezügen und Verweisen auszustatten und dabei in der musikalischen Gestaltung eine einprägsame, volksliedhafte Melodik und emotional wirksame Harmonik zu verwenden und zusätzlich Wert zu legen auf textausdeutende oder die Geschichte spannungsvoll unterstützende, wechselvolle Arrangements, die aber insgesamt eher roh und schlicht als überbordend oder kunsthandwerklich ausgeführt sind. So hat Dylan seine Songs eigentlich immer geschrieben und ausgearbeitet, die harschen Anklagen genauso wie die sanfteren Balladen, die übrigens nie süßlich, sondern textlich stets gebrochen waren, siehe und höre jene berühmte Ballade aus dem legendären Doppelalbum Blonde on Blonde von 1966. Keinem tut etwas weh heute Abend, während ich im Regen stehe. Jeder weiß Bescheid, Liebste hat ein neues Kleid. Doch ihre Schleifchen und Bänder, in letzter Zeit lösten sie sich auf in einzelne Fädchen. Sie gibt sich ganz wie eine Frau, sie liebt ganz wie eine Frau, doch sie heult los wie ein kleines Kind.
Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl.
Michael, jetzt noch mal bitte sozusagen zusammengefasst, wenn sich Literaturkritiker eifern, der Literaturnobelpreis an Dylan sei ein Witz, der Preis sei entehrt worden, hat Bob Dylans Liederbuch deiner Meinung nach den Literaturnobelpreis verdient? Wenn ja, warum? Bitte es nochmal zusammenfassen, sei so gut.
Also ja, unbedingt. Ich persönlich, als die Sache bekannt wurde, es wird ja seit Jahren, war er immer auf der Liste, aber ich hatte schon seit Jahren gesagt, es wäre toll, die würden eben ihn zusammen mit Leonard Cohen auszeichnen, also den Preis teilen. Nicht, weil dann die Schublade Literatur besser bedient worden wäre, weil der Cohen eben mehr Bücher rausgebracht hatte und Lyrikbände, sondern es wäre eben eine Anerkennung einer bestimmten Form von lyrischer Musik wäre gewesen. Und das Bezaubernde ist, dass eigentlich ausgerechnet nur der Cohen direkt reagiert hatte und sagte, da lebte er noch 3 Wochen vor seinem Tod, verdammt nochmal, sagte er, dieser Nobelpreis ist wie ein Schild vor dem Mount Everest, hier stehen Sie vor dem höchsten Berg der Welt. Ist doch bezaubernd.
Das ist wunderbar. Aber auch sehr viele andere seiner Kollegen, wie Neil Young, Bruce Springsteen, haben sich sofort geäußert, auch Wolfgang Niedecken. Das war noch ein kurzer Ausschnitt aus Wolfgang Niedeckens Dylan-Album Leopardefell von 1995 aus seiner Bearbeitung des Dylan-Songs My Back Pages mit der berühmten Original-Refrainzeile I was so much older than, I'm younger than that now. Damals war ich viel älter als heute, ich bin jünger geworden seither. Wurde der zeitlose Dylan in den letzten Jahren musikalisch älter und bewahrender? Mit der Musik seiner aktuellen Alben und auch mit seinen eigenen vielgelobten pophistorischen Radiosendungen ähnelt er einem Musikarchivar, der die Geschichte der amerikanischen Musik dokumentieren will. In seinen letzten Alben, die seit 2001 veröffentlicht wurden, pflegt er überwiegend den Retro-Stil mit Anlehnungen an die US-amerikanische Musik der 40er und 50er Jahre, was nicht bedeuten muss, dass Dylans Musik altmodisch ist, was aber heißt, dass er musikalisch die Zukunft der Vergangenheit bearbeitet. Ein Poor Boy steht im Zentrum der folgenden tragischen Familiengeschichte, die musikalisch aber dennoch fast leicht und fröhlich im Stil eines Bar-Jazz-Trios aus einer Hotellobby daherkommt und aus dem Album Love and Theft stammt. Die Mutter starb früh, seinen Vater hat der arme Junge nie kennengelernt, er arbeitete immer hart, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen. Er musste andere Leute schmutziges Geschirr waschen und die Schweine füttern. Poor Boy.
Man came to the door, I said, for whom are you looking? Says your wife. I said, she's busy in the kitchen cooking. Poor boy, where you been? I already told you, won't tell you again. I say, how much you want for that? I go into the store. Man says, $3, all right. I say, well, you take four. Poor boy, never say die. Things will be all right by and by. Working like in a main line, working like the devil. The game is the same, it's just up on another level. Poor boy, dressed in black. Police at your back. Poor boy in a red hot town. Out beyond the twinkling stars. Riding first class train, making the round. Trying to keep from falling between the cars.
Warum Dylan nicht zur Verleihung des Literaturnobelpreises nach Stockholm kam, dazu findet sich eine mögliche Erklärung in einem Artikel, den der Musikjournalist Nat Hentoff schon in den 60er Jahren schrieb. Darin zitiert er Dylan wie folgt: Ich bin kein Teil irgendeiner Bewegung, denn sonst könnte ich nichts anderes tun, als in der Bewegung zu sein. Ich kann es nicht leiden, wenn andere Leute Regeln für mich aufstellen. Ich mache viele Dinge, die keine Bewegung zulassen würde. Ich halte es eben bei keiner Organisation aus. Ich bin einmal in eine Falle getappt, als ich einen Preis annahm, den Tom Paine Award, im Amerikaner Hotel, im großen Ballsaal. Schon als ich reinkam, fühlte ich mich unwohl. Zuerst mal haben sie die Leute, die mit mir unterwegs waren, nicht reingelassen. Ich vermute mal, sie haben noch ausgeflippter ausgesehen als ich, waren nicht korrekt angezogen oder so. Und drinnen im Ballsaal wurde ich richtig nervös. Ich fing an zu trinken. Ich sah vom Podest runter und sah eine Ansammlung von Menschen, die nichts mit meiner Art von Politik zu tun hatten. Ich sah runter und kriegte Muffensausen. Mit einer der schönsten und inhaltlich tiefsten Hymnen, die Bob Dylan geschrieben hat, geht dieser Kramladen vorne mit Volker Rebell und mit meinem Gesprächspartner Michael de la Fontaine zu Ende. Lachend mit strahlenden Augen, so standen wir beisammen, der Zeit entrückt und von keiner Stunde gefangen. Wir lauschten ein letztes Mal und warfen einen letzten Blick, überwältigt und verzaubert, bis die Glocken verklangen. Die läuteten für die Verletzten, die nichts und niemand mehr heilt, für den traumatisch Verwirrten und jeden, der ein ähnliches Schicksal teilt. Und für jeden verzweifelten Menschen auf der ganzen weiten Welt. Und wir schauten hinauf zu den leuchtenden Glocken der Freiheit. Chimes of Freedom in der Version von The Birds.
Far between sundown fed and midnight's broken tone. We duck inside the doorway, thunder crashing. Majestic bells and folds struck shadows in the sound, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on the unarmed road of flight. For each and every underdog, soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Even though a cloud's white curtain in a far off corner flashed, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting. Struck like arrows, fired but for the ones condemned to drift or else.
from drifting. Toiling for the searching ones on their speechless seeking trail. For the lonesome hearted lovers with two personalities.